Die letzten Worte von Basti vor der Aufnahme waren, das ist ein Schach-Podcast. Und auf dem Hoodie von ihm steht, don't think. Basti, yes. Wie passt das denn zusammen? Das geht ja nicht.
Das ist das, was Janne Pomnitschige in dem Spiel gestern gemacht hat. Don't think.
Ja.
Also wir hatten in dieser kurzes Schach-Update zu Beginn dieses Basketball-Podcasts. Ja, es ist tatsächlich noch ein Basketball-Podcast. Ja. Wir hatten in der Zwischenzeit seit dem letzten Podcast das wahrscheinlich beste Spiel bei einer Schach-WM aller Zeiten und dann das wahrscheinlich schlechteste Spiel bei einer Schach-WM aller Zeiten. Dementsprechend führt Magnus Carlsen jetzt mit 2 Spielen Vorsprung.
Ja.
Und es ist so gut wie entschieden, was ein bisschen schade ist.
Ja, ich habe tatsächlich die Partie gestern komplett nicht mitbekommen, das erste Mal. Also ich habe nur das Ergebnis tatsächlich heute Morgen mitbekommen. Und ja, jetzt ist glaube ich vorbei, ne?
Ja, Janne Pomnici hat eine klassische Gabel, eine Fork geblundert in einem Weltmeisterschaftsspiel, was noch nie, also da gibt's eigentlich keinen Präzedenzfall dafür. Das war Wahnsinn. Und das war ein Move, den selbst ich sehen konnte vorher, dass man da vielleicht was gegen unternehmen sollte.
Er hat die Fork geblundert, also.
Ja, ja. Ja, ich weiß nicht genau, ich kenne diese ganzen Schachbegriffe vor allen Dingen im Amerikanischen tatsächlich, weniger im Deutschen, aber ich glaube, es ist, er hat eine Gabel aufgegeben, was ein bisschen so klingt, als ob er in einem Heim wäre. Er hat die Gabel aufgegeben.
Ja, wir sind ein Basketball-Podcast. Wir bleiben das natürlich auch, obwohl ich habe heute Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen, muss ich sagen. Also dieser Montagvormittag hier, den habe ich tatsächlich auf der Couch liegend verbracht und versucht, mich irgendwie zu sortieren. Dazu könnte sein, dass der Hund gleich bellt. Momentan bin ich alleine mit dem Hund meiner Tochter. Und wenn es gleich klingelt, um meine 24 täglichen Amazon-Pakete anzuliefern, könnte sein, dass wir eine alte Xandi-Reminiszenz haben und der Hund beginnt zu bellen.
Ah, das ist schön. Nostalgie.
Nostalgie. Was mir aufgefallen ist, Basti, bevor wir dann zum Basketball kommen, dass diese Gleichmütigkeit, die mich heute Morgen irgendwie beseelt, irgendwie bei vielen Menschen zu spüren ist. Ich bin am Samstag auf dem Weg zum Bahnhof, um nach Bamberg zu fahren. Und auf dem Weg zur S-Bahn-Station gehen die Sirenen. Ja, also, und ich finde, es gibt... Also meine Meinung ist, es gibt nichts Sinnloseres als diese Sirenen, weil niemand macht sowieso irgendwas, wenn die ertönen. Also jeder ist in die S-Bahn eingestiegen, keiner hat irgendwie gedacht, ich gehe jetzt nach Hause oder man soll das Radio anmachen.
Das hat nichts bewirkt. Das ist auch nicht das Signal, dass die Sirenen senden, dass du jetzt bitte nach Hause gehen sollst.
Ja, aber was um Himmels Willen?
Also oft ist die Sirene das Signal dafür, dass du dein Haus verlassen sollst, weil es brennt.
Ja, aber diese Sirenen kennst du ja, ne? Diese.
Ja, Samstag. Ja, der erste Samstag im Monat ist immer Test-Sirene.
Was?
Wusstest du das nicht?
Nein.
Was? Der erste Samstag im Monat werden Sirenen getestet. Überall. Also in ganz Deutschland. Das ist um, ich glaube, 11 Uhr irgendwas.
Ach komm.
Werden immer die Sirenen getestet.
Also hier in München war es mal so, vor einigen Monaten, wurde so ein bundesweiter Sirenentest angekündigt und München war, da ging gar keine Sirene. Also ich nehme das auch gar nicht ernst, wenn eine Sirene geht, weil es gibt ja auch verschiedene Sirenentöne, heulend und durchgängig. Das soll ja auch noch unterschiedliche Bedeutung haben. Ja.
Weißt du, wer die Sirenen noch nicht ernst genommen hat? Die Crew von Odysseus. Und deswegen heißen die Dinger heute Sirenen.
Ja, da kommt diese herrliche Allgemeinbildung von Basti zum Tragen. Ja, also wie gesagt, ich finde Sirenen, also es macht niemand was, wenn eine Sirene, ich glaube, wir brauchen alle diese App, diese Katastrophen-App, weil da guckt jemand drauf und dann kommt dann irgendwie so ein Hinweis, Meteor rast auf die Erde zu, stell dich in den Türrahmen.
Ich meine, da würde auch keine Sirene mehr helfen, also was soll ich da nur machen? Also dann kann ich auch sagen, ja gut, da hätte ich jetzt keine Sirene für gebraucht, die hättet mir ich sehe den brennenden Ball am Horizont schon kommen.
Ah, Ball! Wir sind beim Basketball. Danke für die Überleitung, Basti.
Weißt du, wo der Ball so richtig brennt? In Oldenburg. Tabellenletzter, erneut verloren. Und wenn ich auf die Tabelle blicke in der Easy Credit BBL, dann ist wirklich mein einziger Gedanke, what the hell is going on? Also was ist diese Tabelle? Wie ist die so zustande gekommen? Ich verstehe nichts mehr. Ist es überhaupt noch Basketball? Sind wir ein Schachpodcast, Kearney? Ich kenne mich nicht mehr aus.
Ja, ich habe tatsächlich die Schlussphase gesehen von Bonn gegen Oldenburg. Und Ich hatte so zwischenzeitlich, also im letzten Viertel, das Gefühl, okay, das kann Oldenburg gewinnen. Es war ein ganz komisches Spiel. Und am Ende kommt halt Skylar Bowlin und macht die Dinger rein und Oldenburg verliert. Also das war schon mit relativ wenig gegenwärtig so das Gefühl. Ich habe aber auch ohne Ton und nur mit einem Auge geschaut. Insofern kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, ob Oldenburg jetzt wirklich in der Schlussphase so schlecht war, wie mein Eindruck ist.
Naja, mit wenig Gegenwehr würde ich nicht sagen. Mhm. Also eigentlich genau das Gegenteil davon. Ja. Ich finde schon, dass die Oldenburger sich gewehrt haben und zwar allen voran Ricky Paulding. Aber wir haben das ja mal skizziert vor ein paar Wochen hier im Podcast, dass man ein Problem hat, wenn die erste Scoring-Option Ricky Paulding heißen soll. Mhm. Und das ist sie jetzt tatsächlich bei Oldenburg. Das hat jetzt insofern funktioniert, dass er persönlich ein gutes Spiel hatte. Aber das ist schon, also jetzt sind Braunschweig und Oldenburg die beiden Absteiger aktuell auf den Absteigeplätzen. Mhm. Nie im Leben hätte ich das kommen sehen. Frankfurt gewinnt gegen Kreisheim. Hä?
Ja, ja, das war auch seltsam. Bei welchem Spiel warst du? Warst du irgendwo unterwegs?
Ich war gar nirgendwo. Ich war die ganze Wochenende zu Hause und habe anderen Crap gemacht.
Anderen Crap gemacht. Hast du Weihnachtsgeschenke gekauft? Weihnachten, Basti, dein Fest, es kommt
ich
bald.
Ich hab das ganze Wochenende durchkommentiert für einen anderen Sender, der keine Vokale hat.
Ist das, du bist ja da häufiger als hier bei Magenta Sport.
Ja, aktuell tatsächlich, ja.
Ja, ja, ich war jedenfalls in Bamberg und habe mir das Debüt angeschaut von Oren Amiel, dem neuen Coach der Bamberger. Und Bayreuth hat gewonnen in Bamberg. Da muss ich echt meinen Hut vorziehen vor den Bayreuthern. Also da fehlen ja wirklich drei sehr wichtige Spieler und das ist mit ganz viel Herz gespielt, was sie da momentan auf die Beine stellen. Und bei Bamberg muss ich sagen, naja, sie haben ein bisschen was umgestellt in der Verteidigung wohl und der Headcoach hat seine Systeme aus Nymburk mitgebracht und funktionieren tut es bisher nicht, aber ich denke, man braucht da auch ein bisschen Anlaufzeit.
Ist ein bisschen früh tatsächlich, ja. Also er hat zumindest schon mal Travis Simpson unlocked, offenbar. So wie wir ja letzte Woche im Podcast mit Philipp Galewski drüber gesprochen haben. Wenn der ausgefoult hat, der hat wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel bisher, sein bestes Spiel für Bamberg. Ich kenne jetzt nicht alle auswendig, aber ich würde vermuten, dass es dieses Spiel war. Und bei Medi Bayreuth ist mittlerweile schon Wahnsinn. Also da fehlen, du hast es gerade schon angesprochen, die ganze Saison über jetzt quasi schon extrem wichtige Spieler im Kader und irgendwie schafft es Bayreuth mit einem Roster, das für mich ansonsten jetzt nicht unbedingt oberes Tabellenmittelfeld schreit, schaffen die das Schiff so ein bisschen am Laufen zu halten. Im Europe Cup sind sie ja auch gut unterwegs, also keine Ahnung, irgendwie scheint das zu funktionieren.
Die Frage ist, was mit Chemnitz ist. Chemnitz hat ja dann doch deutlich verloren in Berlin. Berlin hat ohne Loh, ohne Eriksson und ohne Sigma gespielt und gewinnt dann in der zweiten Hälfte relativ deutlich mit 21 Punkten gegen Chemnitz. Ich glaube, da ist der Abgang vom Point Guard doch vielleicht nicht ganz so einfach zu ersetzen.
Ja klar, also ich meine, das ist jetzt aber auch keine große Überraschung, dass das die hart trifft, die Chemnitzer.
Wir werden gleich mit unserem Gesprächsgast Ruhl Mors, dem Coach der BG Göttingen, auch über dieses Thema sprechen, das eben immer wieder auch mal während einer Saison, gerade noch im ersten Drittel einer Saison, Spieler einen Verein verlassen, weil, sie haben die Möglichkeit, besser dotierte Verträge abzuschließen, nehmen von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch, aber eben es stellt sich heraus, das ist eben auch ein wichtiger Grund und der ist wohl auch in Göttingen mit eingetreten, dass der Spieler irgendwie nicht passt, dass der irgendwie zu sehr auf sich schaut, auf seine Stats schaut oder dass irgendwo ein anderer fauler Apfel bei dem quer sitzt. Insofern schwierig und dann dieses Thema Nachverpflichtungen noch schwieriger, denn man denkt ja immer, wer jetzt noch keinen Verein hat, da ist sowieso irgendwie immer was faul, ne? Da ist ein Haken dran, warum der Spieler da vertragslos ist.
Schwer zu sagen. Ja. Also, das ist eine Welt, in der, glaube ich, selbst die Leute, die da primär unterwegs sind, nicht immer hundertprozentig durchblicken. Also so Agenten, also wir haben immer wieder Nachverpflichtungen oder Leute, die während der Saison einsteigen, die dann plötzlich super sind. Und wir haben Leute, die vor der Saison kommen mit großen Lorbeeren und richtig schlecht sind. Der Grund, der am häufigsten dazu führt, dass jemand halt keinen Vertrag hat, ist irgendeine Art von Verletzung oder irgendeine Art von Kondition, Schwäche, was auch immer, wo dann Vereine nicht bereit sind, quasi die Verantwortung dafür zu übernehmen, diese Person wieder in Form zu bringen oder wieder zu rehabilitieren, was das Körperliche angeht. Aber Es gibt so viele Gegenbeispiele, wo Leute keinen Vertrag haben, dann kommen und plötzlich super spielen, dass ich, also da setze ich nicht allzu viel drauf, um ehrlich zu sein.
Wir haben einen Neuling in der Liga mit Kostja Muschidi. Das werden wir dann mal in einer der nächsten Ausgaben versuchen näher zu beleuchten. Ich gebe offen zu, ich habe noch keine Interviewanfrage Richtung MBC gestellt. Ich wollte erstmal ein paar Tage den Jungen da trainieren und jetzt auch spielen lassen. Ganz ordentliches Debüt mit 12 Punkten gegen die Bayern. Muschidi zur Erinnerung und zur Erklärung eines der größten deutschen Talente seines Jahrgangs, aber ja, mit Problemen, so nenne ich es mal einfach, abseits des Feldes und die dazu geführt haben, dass er sich nicht mehr professionell auf dem Feld bewegen konnte. Sein zweites oder drittes Comeback jetzt beim MBC. Das ist eben auch so eine Nachverpflichtung, die logischerweise mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Wie gut ist der Junge jetzt drauf? Also wie professionell geht er die Sache an? Wenn er das wirklich nutzt, diese Chance, ist das ein sehr, sehr vielversprechender Spieler, eine vielversprechende Nachverpflichtung. Muschidi, ich habe ihn schon beim Albert-Schweitzer-Turnier gesehen und dachte, okay, also ja, kann
es. Das Talent ist nicht wegzudiskutieren. Ja. Das war aber nie das Problem bei Kostja Muschidi.
Nee. Genau. Und bevor wir da uns ins Reich der Spekulationen begeben, der Hinweis, dass wir da ja die nächsten Tage mal durchklingeln und mal fragen, ob er Lust hat. Er war mal bei uns im Podcast. Und da hat er auch gesagt, ja, ich werde das schon durchziehen dann in Braunschweig. Hat nicht geklappt.
Ich habe eine Trivia-Frage für dich.
Oh!
Das ist mehr eine Schätzfrage. Was schätzt du, wie viele BBL-Spiele Kostja Muschidi, der ist mittlerweile 23, insgesamt gemacht hat mit dem Spiel am Wochenende?
Hm. 17.
12. Warst nah dran.
Ja, es waren nicht viele.
Ist schon Wahnsinn. Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, er hat es nie richtig auf die Reihe bekommen. Aber gut, jeder bekommt eine zweite und in dem Fall auch eine dritte Chance und wir drücken die Daumen, dass es klappt und werden mal schauen, ob er dann irgendwann mit uns spricht. Wenn nicht, ist auch kein Problem, wenn er sich nur auf Basketball konzentrieren will. Niemand soll gegen seinen Willen gezwungen werden. Jetzt sind wir schon bei der Überleitung zu Ruhl Moss, denn ja, die Idee war, mal einen Trainer zu nehmen, der mit Göttingen, also eine eher kleinere Mannschaft betreut, aber schon in Bamberg auch war, also ein bisschen BBL-Erfahrung hat. Und da hatte ich dann in Göttingen nachgefragt und dann hieß es, ja, der Ruhl, der würde schon gerne, aber der spricht mit seinem Deutsch. Und da habe ich gesagt, naja, der spricht ja wohl fantastisches Deutsch. Und mal abgesehen davon, dass der bis vor 2 Jahren gar kein Wort gesprochen hat, hast du schon mal jemanden erlebt, der so gut Deutsch spricht? Also der spricht ja fast akzentfreies Deutsch.
Also ich habe mir ein paar von meinen eigenen Kommentaren angehört in den letzten Wochen und ich habe keinen gehört, der so gut Deutsch sprechen kann wie Ruhl Moss.
Niemand spricht in Deutschland so gut Deutsch wie Ruhl Moss. Also das werden wir gleich auch mal fragen, wie man das macht. Das muss ja ein extremes Sprachentalent sein. Als Belgier ja sowieso, hast du ja bist du immer zweisprachig, oder? Flämisch und Französisch können doch die immer, oder? Das ist ja eh genial, sowas.
Keine Ahnung.
Ja, also zweisprachig aufwachsen ist eh das Beste, was es gibt. So, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ablenke, dann liegt das daran, dass ich die Nummer hier gerade nicht finde. Da ist er. Okay, wir machen natürlich einen WhatsApp-Call. Wollte ich eigentlich machen? Ja, genau, das machen wir auch. So. Ich habe ein neues Telefon. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Das erste Mal, dass es ans Mischpult angeschlossen ist.
Hallo.
Hallo, Michael hier und Basti vom Podcast Abteilung Basketball. Grüß dich, Ruhl Moss.
Hallo.
Ja, grüß dich. Wir haben gerade schon über deine Sprachkünste gesprochen. Uns ist niemand eingefallen, der nach einer so kurzen Zeit in Deutschland so gut Deutsch spricht wie du. Bist du ein Sprachentalent?
Nein, ja, ich habe bin relativ gut mit Sprache, aber ich finde selbst mein Deutsch nicht so gut. Ich hoffe, dass ich das schaffe heute, weil ich bin darüber doch ein bisschen gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber du musst keine Sorgen haben, um Himmels Willen. Liegt das auch daran, dass man als Belgier generell mit zwei Sprachen groß wird? Also, oder ist das so, dass man immer Flämisch hat und auch immer
Französisch? Ja, das ist natürlich, Flämisch ist eine solche kleine Sprache, dass man eigentlich fast andere Sprachen lernen muss. Also wir haben in Schule haben wir Französisch auch allen. Und dann, ja, in Belgien sind alle Films und so, das ist auf Englisch, mit Untersprache, oder wie sagt man
ja,
das?
Ja, hervorragend. Also lass uns direkt anfangen mit dem, was gerade in Göttingen passiert. Ich habe so ein bisschen gedacht, okay, ihr habt in Heidelberg gewonnen, das ist schon mal gut für die Atmosphäre, dass man am Montagmorgen...
Das hilft.
Das hilft in jedem Fall enorm. Ja, es ist sehr gut gelaufen und es lag wahrscheinlich auch daran, dass die Mannschaft jetzt aus der Pause, dass man sich einfach sehr gut vorbereiten konnte auf den Gegner, oder?
Ja, das ist so. Man hat zwei Wochen. Das waren keine einfache Wochen, weil wir zwei schwierige Spiele hatten mit Hamburg sicher, aber auch gegen Bayern war nicht so einfach für uns. Haben dann zwei Spiele verloren. Also das war nicht einfach, aber man hat natürlich Zeit gehabt, um die Gegner sehr gut vorzubereiten. Und ich finde, dass wir das war auch für mich der große Grund von der Sieg war eigentlich, dass die Spieler eigentlich das Gameplan fast perfekt gemacht haben.
Zwei Spieler haben sich verabschiedet aus Göttingen. Das heißt, im gegenseitigen Einvernehmen, James Dickey und Zach Bryant, aus dem Interview, was du vor dem Spiel unserem Reporter gegeben hast, ist zu entnehmen, dass ich glaube, bei Zach Bryant mit der Grund ist, dass er ja zu sehr für sich selbst gespielt hat und zu wenig für die Mannschaft. Ist das so richtig?
Ja, das ist ein bisschen, was ich sagen wollte. Das sind eigentlich zwei verschiedene Fälle. Am ersten natürlich, wenn ich einen Spieler rekrutiere, dann mache ich das nie mit dem Gedanken, die Zusammenarbeit schon nach drei Monaten oder vier Monaten zu beenden. So, das ist auch für mich enttäuschend, nicht nur sportlich, aber auch menschlich. Und eigentlich sind das zwei verschiedene Fälle mit James. James ist eigentlich mit Dicky ist mit ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen nach Göttingen gekommen. Er hatte viele Schwierigkeiten schon vom Anfang in die Vorbereitung und war deswegen frustriert. Er hat auch das Gefühl, dass er nicht sein eigenes Niveau holte. Und ich habe ihm dann letzte Woche die Frage gestellt, ob er denkt, dass er die Situation drehen könnte, mental. Und da hat er geantwortet, dass es für ihn sehr schwierig wäre, die Situation zu drehen. Und dann war für mich die Entscheidung eigentlich relativ einfach, weil ich auch natürlich die Karriere von James nicht negativ beeinflussen will. Mit Bryant war das ein bisschen anders. Ich habe sehr lange gekämpft und versucht, ihm in das Kollektiv reinzubekommen, weil ja unsere Stärke, unsere große Stärke ist das Kollektiv, glaube ich, in Göttingen. Und das war schwierig. Er hat sich eine größere Rolle gewünscht und deswegen war das sehr schwierig und fand ich, dass die Entscheidung richtig war, um ihn zu entlassen und zu versuchen, das Team besser zu machen eigentlich.
Das heißt, man merkt das irgendwann im Training, dass jemand eine größere Rolle haben will. Ist er dann unzufrieden oder kommt er zu dir und sagt, Coach, ich will mehr spielen? Oder woran merkt man das?
Ja, man merkt das an alles eigentlich. In Körpersprache auch. Er hat auch schon nach einem Spiel, nach dem anderen Spiel, hat er schon mit seinem Agent geredet, dass er eigentlich nicht zufrieden war mit seiner Rolle. Aber du musst wissen, dass ich eigentlich im Sommer, wann ich mit ihm geredet habe, weil er kommt von einem niedrigen College-Niveau. Er hat unglaublich viel Potenzial, ich bleibe dabei, das ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Aber ich habe ihm eigentlich 0 Minuten versprochen im Sommer. Ich habe das zwei, dreimal wiederholt, dass er sicher war, das gut gehört zu haben. dann ist er hier gekommen und hat eigentlich fast gleich mehr bekommen, als ich eigentlich versprochen habe. Vielleicht war das mein Fehler, ihm zu schnell zu viel zu geben. Er hat auch eine relativ gute Vorbereitung gespielt. Man muss auch sagen, wir haben gegen Teams von der Pro A gespielt, wir haben gegen belgische Teams gespielt, das ist nicht genau das gleiche Niveau wie BBL. Mhm. Und vielleicht hat er dann gedacht, ja, ich muss 20 Minuten spielen, ich muss 10 Würfe nehmen können und ja, das passte eigentlich nicht in was ich von ihm gewünscht habe. Und deswegen, wenn ein Spieler nicht 100% mental dabei ist, wenn er nicht versteht, dass für ihn das BBL-Spielen, dass das eine Opportunität ist, eine unglaubliche Möglichkeit, ja, um seine Karriere weiterzuhelfen, ja, dann ist das für mich schwierig. Ich verstehe nicht, wann man hier kommt. Wie gesagt, aus einem niedrigen College-Niveau. Mhm. Man kommt hier, man spielt in der BBL. Ich glaube, es gibt keinen Spieler von seiner Conference, der in der BBL spielt. Dann muss man die Möglichkeiten sehen und muss man eigentlich zufrieden sein mit jeder Minute, das man bekommt, und muss man auch versuchen, jede Minute so gut wie möglich einzufüllen. Und das hat er eigentlich nicht gemacht.
Ja, es gab genügend Beispiele in den vergangenen Jahren, wo Spieler in Göttingen angefangen haben und dann sich sehr schnell weiterentwickelt haben. Also ganz aktuelles Beispiel mit Ossetkowski, der mittlerweile Euroleague spielt. Ja, also stimmt. Da gibt es ja genügend Beispiele. Für dich persönlich, du hast deine Karriere in Deutschland ja in Bamberg begonnen. Der Abgang in Bamberg war so ein bisschen, wo man denkt, naja, also lag's wirklich am Trainer. Wie groß war jetzt dein Ehrgeiz, mit dem Projekt in Göttingen zu beweisen, dass du in die BBL gehörst, dass du ein guter Head Coach bist?
Eigentlich muss ich sagen, dass das nie eigentlich über ehrgeizig geht oder nicht. Ich bin einfach immer sehr ehrgeizig und ja, Bamberg war für mich eine schwierige Situation. Aber ich war eigentlich am ersten Mal sehr zufrieden, dass ich in der BBL bleiben könnte, weil auch in Bamberg nicht alles war negativ und ich habe der BBL erlebt, das war eine sehr positive Erfahrung und ich wollte eigentlich sehr gerne auf diesem Niveau weiterarbeiten. Und dann ist eigentlich relativ schnell eine Woche nach Bamberg ist dann schon Göttingen gekommen und ich war einfach sehr zufrieden, dass ich hier ein Team gefunden habe, so schnell in der BBL und ein Team, wo ich eigentlich fast mein Team zusammenstellen könnte und auch arbeiten könnte auf meine Weise.
Hat dich jetzt die Trainerentlassung in Bamberg mit Johann Reuerkas, dem du ja nachgefolgt bist in Göttingen, hat dich das überrascht?
Nein, das hat mich nicht überrascht. Aber wie gesagt, ich will auch nicht negativ tun über Bamberg, weil sicher nicht alles war negativ da. Ich habe auch sehr viele gute Sachen erlebt. Aber ich glaube, das ist einfach das Klimat da. Das ist ein Team, das, ja, ich weiß nicht, ob man das so in Deutsch sagt, aber in Transition ist von einer Euroleague-Mannschaft nach einem Team, das eigentlich, wenn ich da gekommen bin, Champions League spielte.
Ja.
Und ja, das war vielleicht zu schnell. Von ein Jahr, du spielst gegen Real Madrid und Barcelona und das nächste Jahr musst du nach Mornar Bar gehen und die Leute denken, ja, Mornar Bar, das muss einfach sein. Aber ja, sie haben auch gute Spiele und das ist auch nicht einfach. So, ich glaube, das Klimat da ist noch nicht ganz geändert von Euroleague nach das aktuelle Niveau.
Ja, also dieser Wandel von einem absoluten Spitzenverein zu einem normalen, mittelprächtigen europäischen Verein, das ist vielleicht für manche Verantwortliche dort ja ein bisschen zu schnell oder vielleicht auch etwas zu plötzlich gegangen. Jetzt die Entwicklung in Göttingen. Göttingen ist ja ein Standort. Raoul, ich war früher mit Anfang 20 in Göttingen, weil die Atmosphäre da so toll war, weil die Meister geworden sind, ja, weil da Terry Schofield trainiert hat. Es war also einer der Top-Spots in Deutschland. Jetzt hat sich die Situation ja ein bisschen verbessert, auch mit Trainingsmöglichkeiten. Glaubst du, wie viel Potenzial kann dieser Verein in den nächsten Jahren entwickeln?
Ja, ich glaube, die größte Stärke von Göttingen ist, dass sie eigentlich sehr, wie heißt das? Sie sind realistisch. Sie kennen ihre Möglichkeiten. Sie Aber an die andere Seite sind sie auch ehrgeizig und sie wollen sich auch besser verbessern. Man sieht das schon mit die, wie du gesagt hast, mit die Trainingslage. Das ist, man hat investiert darin. Sie wollen auch eine neue Halle in die nächsten 5 Jahre. Also sie wollen eigentlich besser werden. Sie wollen auch jedes Jahr eigentlich wettbewerbsfähig sein, um in die Playoffs zu kommen, aber sie wissen auch, dass das momentan noch sehr schwierig ist. Sie haben auch noch nicht die Möglichkeiten und sie gehen Schritt nach Schritt und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Man kann nicht in einmal 3 Schritte machen. Man kann das aber fast, aber in vielen Fällen, glaube ich, macht man danach 4 Schritte nach unten. So, ich glaube, das ist die beste Weise, das Schritt nach Schritt zu machen. Und aber sie wollen sich sicher weiterentwickeln.
Ja. Das ist klar. In dieser Saison, so scheint es, ist die BBL so ausgeglichen wie selten zuvor. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Oldenburg ist letzter, Braunschweig vorletzter, die Wiederauferstehung von Bonn, ihr seid auf Platz 6. Ist das so eine Saison, und vielleicht machst du dir jetzt ganz viel Freunde bei den Göttinger Fans, wo man vielleicht sogar sagen kann, ihr habt eine realistische Chance, am Ende unter den ersten 8 zu sein, weil alles so dicht beieinander ist?
Ja, ich glaube, das ist am ersten ist das viel zu früh, dass darüber etwas, wie du sagst, ne, das ist unglaublich dieses Jahr. Die Liga ist sehr, sehr ausgewogen. Fast jeder kann jeder schlagen. Ne. Man weiß eigentlich nie, was passiert jedes Wochenende. Man sieht auch, dass ich glaube, dass 4 oder 5 Teams nur 3 Niederlagen haben. Du hast 2 Teams mit 2 Niederlagen. Das ist wirklich, alles ist näher aneinander. Man sieht Oldenburg, wovon man weiß eigentlich, dass sie unglaublich viel Qualitäten haben. Sie stehen ganz unter. So, ich finde das noch, wir haben nur 8 Spiele gehabt. Man muss sagen, dass es mit unserem Programm hat man vielleicht nicht Rechnung gehalten mit fünf Siege. Aber es ist noch sehr früh. Wir haben jetzt in 2 Monaten spielen wir 12 Spiele und ich glaube, die 12 Spiele werden eigentlich unsere Saison entscheiden, ob wir mitkämpfen können bis Ende der Saison oder wann man eigentlich hinter sich schauen muss.
Mhm. Wenn man sich deinen Kader anschaut, gibt es da, also als Trainer tut man sich ja immer schwer, einzelne Spieler herauszupicken, gerade weil es ja logischerweise ein Teamsport ist, aber gibt es jemanden, wo du sagst, das ist so ein bisschen der Spieler, der, ja, auf den du dich immer zu 100% verlassen kannst, der wirklich überperformt, der so ein bisschen dein Go-To-Guy ist?
Ja, überperformt weiß ich nicht, wie ich schon gesagt habe. Das ist schwierig, wie du sagst, als Trainer ein Spieler rauszunehmen. Ich glaube wirklich, unsere größte Stärke ist unser Kollektiv. Offensiv, aber sicher defensiv, weil eigentlich haben wir offensiv nicht so viele Möglichkeiten, haben wir auch, wenn man unsere Punkte total anschaut, ist das nicht von das Offensive, mit das Offensive, dass wir die fünf Siege geholt haben, aber eher mit das Defensive. Okay, wenn man die Stats anschaut, sieht man natürlich einen Baldwin mit unglaublicher Stats, mit unglaublicher Quote. Das ist ein sehr starkes Spiel. Ich weiß nicht, ob er überperformt. Er hat eine schwierige Rookie-Saison in Türkei letztes Jahr. Also ich hatte gehofft, dass er natürlich auch geistig war und dass er dieses Niveau holen könnte. Mhm. Aber auch er braucht Spieler rund um sich herum, die sich eigentlich in dieser Mannschaft stellen. Und das ist unsere Stärke. Und dann haben wir mit einem Baldwin, der Offensivqualitäten hat, wir haben einen Tulsen, der eigentlich einfach punktet, ein Braun mit seiner Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, sie brauchen auch die anderen Spieler, die auch unglaublich wichtig sind. Sie sind nicht, so spektakulär als die 3, aber unglaublich gut.
Weißt du, was der größte Unterschied sein könnte zwischen deinem Team und Teams wie Bayern und Berlin? Wenn man auf der legendären Webseite der BBL nachschaut, dann sieht man, dass natürlich von allen Spielern Größe und Gewicht aufgeführt ist. Und ihr habt ein Durchschnittsgewicht von 93 Kilo bei den Spielern und die von Berlin und Bayern 96 Kilo. Sind das 3 Kilo Muskeln, die den Spielern im Schnitt fehlen bei euch?
Wir haben natürlich, wir haben nicht ein unglaublich großes Team. Und wir hatten auch mit Dicky ein Center, der eigentlich 93 oder 94 Kilo wiegt. So, das ist natürlich relativ wenig. Das war vielleicht auch einer seiner Probleme, dass er nicht kräftig genug war, um in die BBL einfach zu spielen. Aber ja, man weiß natürlich, Bayern, das ist ein physisches Spiel. Sie haben andere Möglichkeiten natürlich dann Göttingen, aber ich glaube auch nicht, man muss als Göttingen versuchen, wäre fähig mit Bayern zu sein oder mit Alba. Wir haben andere Konkurrenten, glaube ich, dann die zwei.
Ja. Zum Trost übrigens, in Bonn ist das Durchschnittsgewicht nur 90 Kilo. Also die sind Tabellenzweiter.
das ist vielleicht Parker Cartwright, der Durchschnitt nach unten bringt.
Ja. Wir werden in diesem Podcast noch ein bisschen über Weihnachten sprechen nachher. Deswegen die Frage: Weihnachtsgeschenke, was bekommen die Familienangehörigen? Ist das schon beschlossen, schon gekauft?
Oh, das ist noch weit von beschlossen, muss ich sagen. Ah. Ich lebe Weihnachten, aber die Geschenke aussuchen finde ich nicht so toll.
Also erst am 23. Dezember wirst du einkaufen gehen für die Geschenke.
Ja, am meisten ist das so. Ja. Und dann weiß ich nicht, was zu kaufen, und dann habe ich Kopfschmerzen.
Alles klar, Ruhl, wir wünschen dir und deiner Familie und deinem Team erstmal gute Weihnachtszeit und dass es weiter aufwärts geht. Das sieht auch sehr, sehr ordentlich aus in Göttingen, und ich freue mich ganz persönlich für dich, dass dein zweites Engagement in der Liga doch mit deutlich positiver zu verlaufen scheint als das erste.
Ja, das ist so.
Ganz lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute.
Ja, sehr gerne gemacht.
Und bis die Tage.
Ja, okay. Bis dann.
Danke.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao. Ciao.
So.
Das ist
Deutsch, wie gesagt.
Ja, habe mich ja vornehm rausgehalten jetzt, weil ich sehr interessant fand, wo deine Kilogramm-Diskussion hingeht.
Also ich habe tatsächlich nebenher noch auf der Seite rumgeklickt und dachte mir, okay, welchen Spieler nimmt er jetzt vielleicht raus, und sehe dann, dass da drunter die Durchschnittsgewichte stehen und die Durchschnittsgröße und das Durchschnittsalter.
Aha.
Und ich dachte mir, okay, das vergleiche ich mal ganz schnell mit dem Kader von Berlin und Bayern, und schwupp, hat man eine Frage zusammengestellt.
Ja, da kann man natürlich auch gerade bei Bonn, da ist ja Parker Jackson Cartwright, der wiegt wie viel? So 15 Kilo, der zieht es natürlich schon nach unten den Schnitt.
Das schauen wir mal eben nach, oder, wie viel der wiegt. Das finde ich jetzt auch mal interessant. Also, Carsten Tadda wiegt 92, Leon Kratzer 110, logischerweise, und Parker Jackson Cartwright 77 Kilo.
Ja, sage ich ja, also um die 15 Kilo.
Und Jonas Falkenstein, der ist größer und wiegt nur 75 Kilo. Auch 75 Kilo habe ich auch mal gewogen.
Ich glaube übrigens, dass diese ganzen Kiloangaben alle Quatsch sind. Also die sind sind alle von vor 18 Jahren ungefähr. Und also bei den meisten kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch stürmen, um ehrlich zu sein.
Ja, und nicht nur das, also auch die Größenangaben. Was glaubst du, wie viele unterschiedliche Größenangaben man findet, wenn man mit einem Spieler auf der Seite schaut, auf der Seite, auf der Homepage und so weiter?
Das kenne ich ja selber bestens. Also mein Nummer 1 Mann dafür ist ja immer noch Karim Jalloh. Ich kaufe niemandem ab, dass der, ich glaube auf der BBL-Seite steht er mit 1,96. Never, never.
Das heißt, wie groß ist der? Was glaubst du?
Der ist über, ich würde schätzen, 2,04 Meter, sowas.
Ach so, okay.
Der ist deutlich größer als das.
Okay, ich kann ihn mal schnell fragen. Also ich hoffe, dass ich da die richtige Nummer habe. Ich habe irgendeinen Kontakt. Ich frage ihn mal einfach schnell, vielleicht antwortet er. Ja, wie groß bist du? Er denkt jetzt wahrscheinlich, ich habe einen an der Mütze. Aber jetzt direkt anrufen, das mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass die tatsächlich heute frei haben. Wie groß bist du tatsächlich? Liebe Grüße. Ich schreibe immer liebe Grüße noch dahinter, dann ist es nicht so
nicht so aufdringlich.
Sag mal, Karim, wie groß bist du tatsächlich? Liebe Grüße. So, mal gucken. Und beantwortet. Ja, wir gehen gleich schon einen Schritt weiter und da habe ich auch noch was Lustiges gefunden. Puff, ich bin jetzt mal so frei gewesen, Basti, direkt in unsere Euroleague-Rubrik zu gehen, denn wir haben nicht nur wieder interessante Spiele. Hast du das Alba-Spiel gesehen am Freitag? Alba gegen Mailand?
Nee, habe ich nicht gesehen. Obwohl wow. Doch, die Schlussphase habe ich gesehen, aber nicht das ganze Spiel.
Wow. Also wirklich, also einfach nur wow. Welcome to wow, ist ja BBL-Claim, aber da muss ich sagen, Wahnsinn. Das war ein so starkes Spiel und boah, dieser Eriksson, ich weiß, ich liebe das, wenn einfach Leute den Ball in den Korb werfen. Wahnsinnig klasse Leistung und ja, Alba ist tatsächlich da. Alba ist zurück. Alba ist Aito Alba wieder.
Mhm. Ja, ich meine, es macht immer Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Und auch in der Euroleague gilt ja das Gleiche wie in der Easy Credit BBL. Es ist unglaublich eng rund um dieses Playoff-Rennen. Alba Berlin ist da übrigens auch noch weit nicht raus, ne?
Mhm. Ja. Ja, diese Woche gibt es, damit ich das schon mal abgearbeitet habe, unser Free-Spiel, Free-TV-Spiel vor der Paywall zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Der Klassiko, also der berühmte. Mhm. Und ja, jetzt muss ich eine kleine Einleitung erzählen. Vor einer Saison kommen die Spieler immer zusammen zu sogenannten Media Days. Also da kommen die hin und da sind Kameras und die machen dann irgendwelche Fotos noch dazu und ein paar Aufsager, Interviews. Unter anderem auch solche Sachen, die in unseren Trailern vorkommen. Also wenn irgendwie auf Courtside Live hingewiesen wird oder auf andere Sachen. Das heißt, Spieler sitzen da, Kamerateam ist da und dann müssen die so Sachen sagen wie live bei Magenta Sport, damit man das im Laufe der Saison benutzen kann. Das entsteht alles immer an einem Tag im Jahr.
Was? Das sagen die gar nicht spontan und von selbst in der Kamera irgendwo?
Nein, pass, ich musste, zur Erklärung eben, weil ich was aufgezeichnet habe. Ich habe mir Material angeschaut von unter anderem Eddie Tavares, dem Center von Real Madrid. Und dann sitzt er da und man sieht den Redakteur nicht, der das betreut. Und der sagt ihm halt irgendwann, ja, du musst jetzt mal sagen, Magenta Sport oder Real Madrid. Und das hört sich dann so an. Also ich hoffe, das kann man jetzt halbwegs verstehen, weil es ist, er nimmt immer zwei Varianten. Also er sagt etwas und dann ist es dem Redakteur nicht emotional genug und dann wiederholt er das sozusagen emotionaler aus seiner Sicht. Und das hört sich dann so an.
Lass mich fallen.
Oh, das ist das Falsche.
Und das dann, wenn er emotional wird, dann hört er sich an wie Raul Korner auf einmal.
Ja, das ist Raul Korner von vor 2-3 Jahren, oder?
Lass mich fallen. Bedenke, stimmt es, unsere Mentalität ist im Moment absolut zum Kotzen. Und das gilt zu ändern.
Also das genau, die Loser-Mentalität
damals gewesen. Sehr starker österreichischer Dialekt von Eddie Tavares. Yeah. Hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, guten Tag, ich bin's, der Eddie Tavares.
Der Connor kam zum Interview zu mir am Samstag und sagte, ist das jetzt eigentlich so, dass Bamberg schon mehr Trainer hatte in den letzten 3 Jahren als Österreich Bundeskanzler?
Oh, das ist ein enges Rennen. Das ist ein sehr enges Rennen aktuell.
Ja, also jetzt Eddie Tavares.
In Österreich wird auch gerne mal der Reset-Knopf gedrückt.
Also die drücken mir den Reset-Knopf vom Allerfeinsten. Ne? Also
wo ist eigentlich unser Österreich-Experte Alexander Dechern, wenn man ihn mal braucht? Was ist da los? Oh,
den rufen wir gleich an. Das ist eine gute Idee. Wir machen den Überraschungsanruf gleich bei Xandi. Wow. Aber jetzt müssen wir erstmal Eddie Tavares hören.
Euroleague is back.
Ja, das ist nicht emotional genug. Mhm. Also?
Euroleague is back.
Ah, okay.
Every game.
Okay. Jetzt pass auf, jetzt geht's weiter.
Every game.
Live Magenta Sport.
Live in Magenta Sport.
Magenta? Magenta?
Magenta Sport?
Nein, Magenta!
Live in Magenta Sport.
Okay, also Magenta, das war.
Magenta Sport klingt wie ein türkischer Verein. Magenta Sport.
Magenta Sport.
Magenta Sport Istanbul.
Ja, Magentaspor, Izmir.
Ich finde das fantastisch, diesen Play-by-Play-Kommentar von dir zu zwei Leuten, die miteinander sprechen. Ich würde gerne ein Theaterstück so sehen. Ich würde gerne Othello sehen mit Live-Kommentar von Michael Körner. Oh, und da sagt er jetzt, dass es ihm nicht emotional genug ist. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt die große Szene.
Er hat auch dann mehrfach Real Madrid gesagt, ne? Weil er natürlich am Anfang nicht. Und das ist am Ende bei rausgekommen.
Real Madrid.
Hör mal.
Real Madrid.
Real Madrid.
Das ich finde es toll, dass wir unseren Euroleague-Teil heute schon wieder mit so viel sportlicher Analyse befüllen.
Real Madrid.
Ich könnte das stundenlang hören. Real Madrid. Weil ich habe natürlich auch das Bild vor Augen, wie er da sitzt und da in die Kamera reinlächelt. Mhm. Und immer.
Real Madrid.
Genau, dann machen wir doch einmal kurz, sollen wir jetzt den Xandi anrufen? Nee, das machen wir danach. Euroleague. Bayern gegen Anadolu, sollte ich mich allmählich darauf vorbereiten, denn das ist mein Spiel in dieser Woche.
Ja, Moment, wir müssen ja noch sagen, der Klassiko ist ja dieses Jahr nicht nur der Klassiko, sondern auch das absolute Spitzenspiel der Euroleague. Es ist der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Eine Bilanz von 11-2 bei beiden Teams. Punktedifferenz, Achtung, bei 123 für den FC Barcelona, deswegen sind sie momentan Erster und 111 bei Real Madrid.
Am 10. Dezember, ich komme immer durcheinander, ist das jetzt der Donnerstag oder der Freitag? Das ist der Freitag, ne? Oder nee, ist das Donnerstag?
Donnerstag ist...
Freitag.
Ja, yeah, Freitag.
Freitag um 21 Uhr ist Tip-Off 2045 live und kostenlos für alle.
Mhm. Aber nicht umsonst.
Bei Magenta Sport. Genau, und die Bayern spielen am 9. Dezember. Um 19.30 Uhr geht da die Übertragung los gegen Anadolu Efes Istanbul. Die Bayern gewinnen es ja über die Defensive. Also die erste Auskunft, übrigens, die ich gehört habe von Hilliard, es ist eine Verletzung, die aber nicht so dramatisch ist, dass man Angst um seine Karriere haben muss. Es wird eine Zeit dauern, aber er kommt wieder zurück in ein paar Wochen.
Ja, aber das hat sich ja alles schon sehr deutlich so angehört. Also Andreas Nkesi im Interview beim Spiel gegen Aspel Villorban war ja fast schon emotional, hat gesagt, der Sieg gegen Villorban war für Darren Hilliard und das klang alles nach einer sehr, sehr schweren Verletzung. Offizielle Ansage der Bayern war, dass in einem Monat die Verletzung nochmal untersucht wird, was bedeutet, das wird deutlich länger als einen Monat dauern, den Darren Hilliard fehlt, der Topscorer der Münchner, du hast es gesagt, sie haben es über die Defense gelöst gegen Villorban, wobei man natürlich dazu sagen muss, Aspel Villorban ist ja selbst wahnsinnig angeschlagen personell, also auch die mussten ja unter anderem auf Dylan Ossetkowski und Markus Knight verzichten, die beiden ehemaligen BBL-Spieler, die beide mit Covid-Protokoll-Gedöns raus sind, hoffentlich geht's denen gut soweit, also das war auch kein normales Spiel, jetzt kommt mit Anadolu Efes schon ein etwas anderes Kaliber auf sie zu, würde man vermuten.
Ja, also wir werden sehen, wird ein Geisterspiel werden. Wir haben ja in Bayern momentan und ich glaube auch in Baden-Württemberg. Das ist immer, dass in den ganzen Bundesländern die Maßnahmen unterschiedlich sind.
Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass im Signal Iduna Park in Dortmund offenbar kein Corona ist. Die haben das da nicht.
Die haben das nicht. Die haben 15.000 reingelassen. Und,
war das nicht mehr? Das hat nach deutlich mehr ausgesehen, um ehrlich zu sein. Egal.
Ja, ja, es ist jedenfalls in München Geisterspiel gegen Anadolu. Nick Weiler-Bepp gegen Micic. Gegen Vasili Micic. Schönes Duell da. Also das bin ich sehr gespannt. Beide Mannschaften haben die gleiche Bilanz. 6 Siege, 7 Niederlagen. Anadolu ja katastrophal gestartet, haben sich jetzt ein bisschen gefangen. Und ein nicht ganz unwichtiges Spiel für die
Also
Münchner.
In den letzten 5 Spielen, also jetzt haben sie in Overtime verloren gegen FC Barcelona, da kann man mal verlieren, gerade in Overtime. Und davor in den 4 Spielen eigentlich ihre Gegner auseinandergenommen. Also das sieht schon wieder nach Anadolu aus. Wir haben es ja schon mal skizziert. Letztes Jahr war das in der Euroleague ja genauso. Anadolu, katastrophaler Start und dann plötzlich durchgebrannt. Und das scheint sich dieses Jahr auch wieder so anzuschicken, offenbar.
Ja, die Berliner spielen dann bei Panathinaikos Athen am Freitag um 20 Uhr. Mhm. Da, also mit der Form, die sie jetzt gezeigt haben, Athen ja nur 3 Siege, 10 Niederlagen, vielleicht ist da auch was möglich für die Berliner. Ja. Und können da noch weiter Boden gut machen.
Panathinaikos ist ja so ein bisschen das Sorgenkind der Liga. Keiner weiß genau, wieso die so schlecht sind. Also zumindest ich kann es mir nicht wirklich erklären, wieso der Kader so schlecht ist. Das ist mit Sicherheit jetzt kein Top-Favorit auf den Sieg der Euroleague. Aber so schwach, wie sie aktuell sind, sollten sie dann doch nicht sein. Dimitris Priftis, der Coach, ist ja vor der Saison von Unix Kazan gekommen, die letztes Jahr, mit denen er letztes Jahr im Eurocup-Finale stand. Und ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht von der Mentalität nicht ganz zusammenpasst mit dem neuen Kader. Unix Kazan war so eine extreme Defensiv-Mauer-Mannschaft letzte Saison. Und das ist jetzt schon ein Kader, der mit deutlich mehr offensivem Talent als defensivem Talent besetzt ist. Also gerade, wenn man zum Beispiel auf die Center-Position schaut, also ein Georgios Papagiannis, der ist natürlich riesig, wird dir aber nie richtig viel Defensive geben. Und das scheint irgendwie nicht so wirklich gut zusammenzupassen. Und ich glaube, dass man da auch schon langsam in so eine Problemzone kommt, weil der Anspruch von Panathinaikos Athen ist es mit Sicherheit nicht, in der Euroleague Vorletzter zu sein, beziehungsweise drohen abzurutschen auf den letzten Platz, weil Jalgiris ja mittlerweile auch so ein bisschen reinkommt in die Saison.
Ja. Ja, gute Chancen vielleicht für Alba. Vielleicht wird er auch kein Geld bezahlt. Sowas gibt es ja auch immer, ne? Vereine sind manchmal, haben Zahlungsrückstände. Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, aber das hört man immer wieder auch von Clubs, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass die kein Geld haben. Aber dann haben die mal eine Zeit lang kein Geld und dann wird da eben auch eigentlich nicht groß gefackelt und die frieren die Gehälter ein. Insofern aufgepasst, was da im Hintergrund passiert. So! So, dann machen wir hier Buff. Und bevor ich es vergesse, schauen wir mal, ob der Xandi da ist. Das. Wo ist der denn?
Der hat sein Telefon mit dem Fax ersetzt, offenbar.
Ja, so der ist beruflich außer Landes. Mhm. Und der geht jetzt nicht ans Telefon. Ich sage nicht, wo er ist, weil ich nicht weiß, ob das korrekt ist, das zu sagen. Also er ist auf jeden Fall im Ausland. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ha, der ist gar nicht da. Mhm. Wen könnten wir denn noch anrufen? Wer ist denn noch Österreicher? Wir könnten Raul Quanner anrufen, aber...
Ja, den gibt's.
Den haben wir noch? Haben wir nicht einen Österreicher im Team?
Sebastian irgendwo? Kurz haben wir noch, den können wir anrufen. Mozart, wobei da die Debatte groß ist bis heute.
Bei Mozart, ob er Österreicher war?
Ja, ja. Oder ist das nicht? Also der ist in Augsburg geboren, oder? Nee, nicht geboren, aber da gelebt. In
Salzburg doch, oder nicht?
Salzburg, genau. Warte.
In Augsburg?
Irgendwas ist mit Augsburg und Mozart. Es gibt ein Mozarthaus in Augsburg auf jeden Fall.
Ja, okay, aber das Geburtshaus von Mozart, das steht in Salzburg. Ja, stimmt,
Salzburg. Der ist in Salzburg geboren, aber das war damals deutsches Gebiet, das ist immer die
Diskussion. Ja, genau, sowas. Das war irgendwie Zeit, kann sein, dass das da irgendwo mal
und was tatsächlich.
Moment. Aber anrufen geht trotzdem bei ihm nicht, das kann ich dir schon mal sagen, das funktioniert nicht. Ich kenne auch niemanden, der Mozart heißt, also da gibt es vielleicht auch keine Nachkommen mehr.
Ja, Leopold Mozart, sein Vater kommt aus Augsburg. Dafür sind alle Klingeltöne, wenn du jemanden anrufst, wahrscheinlich von Mozart.
Ja, irgendwann wahrscheinlich schon, ja. Okay, das heißt, es bleibt in jedem Fall noch der Hinweis, dass wir Courtside Live haben am kommenden Sonntag mit dem deutschen Klassiko.
Darf man den so nennen?
Ist das noch nicht der deutsche Klassiko? Berlin gegen Bayern?
Ich bin immer, diese Klassiko-Sachen, da regen sich manche Leute immer wahnsinnig drüber auf, wenn man irgendwas den Klassiko nennt, der nicht Real Madrid gegen FC Barcelona
ist. Ja, okay, verstehe. Ja. Dann schauen wir doch mal in den Dienstplan, wer das kommentiert. Das kann ja nur der Frisch sein oder der Zander, ne? Gucken wir mal und dann rufen wir den einfach mal an. Das kann ja auch nicht schaden. Da mal schon frühzeitig in die Vorbereitung einzusteigen. Der Frisch ist es. Und der Roller ist Experte. Ah, dann machen wir das. Wir rufen den Roller an. Der hat eh nichts zu tun. Der sitzt da immer in seinem Büro und macht nichts. Den Roller, weiß ich gar nicht, ob wir den schon mal als Überraschungsanruf hatten.
Pascal Roller. Mit Sicherheit.
Echt?
Mit Sicherheit.
Okay, ich versuch's mal. Der weiß nichts von seinem Glück. So. Aber da kann man jetzt ab 13:34, das heißt, der sitzt in der Kantine wahrscheinlich.
Hola.
Körner und Ulrich hier. Hier ist der Podcast-Abteilung Basketball. Hier ist der Überraschungsanruf. Hallo, Herr Experte.
Moin.
Guten Tag. Also wir haben uns gedacht, 13.34 Uhr, du sitzt entweder vor deinem Schreibtisch und versuchst krampfhaft, dass die Stirn nicht auf die Tischplatte fällt, oder du bist bereits die zweite Stunde in der Mittagskantine.
Ja, ich sitze an meinem Küchentisch und mache so einen Mix aus Lunchpause, Mittagessen und ja, glotz aber in meinen Laptop, weil ich nebenher versuche, ein bisschen zu arbeiten.
Okay. Ja. Woran arbeitest du, oder ist das Betriebsgeheimnis?
Ja, die Details darf ich natürlich nicht preisgeben, aber es geht wieder um das Thema Marketing und Kommunikation bei meinem Arbeitgeber, ja.
Das war ein sehr allgemeines, also das ist jetzt sehr allgemein.
Es geht um Arbeit bei meinem Arbeitgeber.
Es geht um Arbeit, ja, ja, richtig.
Wir wollen schon mal vorfühlen, wir haben gerade meinen Dienstplan geschaut für nächsten Sonntag, 12.12., da steht tatsächlich dein Name neben Alex Frisch. Bist du der Experte bei Alba Berlin gegen den FC Bayern München?
Ja, das wird richtig geil. Also ich freue mich auch, dass ich da der Experte sein kann.
Ja. Wer gewinnt denn dieses Spiel?
Ich sag, Berlin gewinnt. Also ich hau einen raus. Berlin hat jetzt durch die zwei Euroleague-Siege so richtig Rückenwind. Und jetzt spielen sie gegen Panathinaikos davor noch. Ich glaube, da können sie dann drei Siege in Folge irgendwie einfahren. Mit der ganzen Center-Garde sind die so hyped, dass München sich da richtig strecken muss. Und ja, ich würde sagen, der Heimvorteil macht vielleicht den Unterschied. Wird richtig enge Kiste.
Ja.
Und also München wird also sich natürlich nicht leicht geschlagen geben. Das wird ein richtig geiles Spiel.
Bist du noch so ein bisschen geblendet von dieser überragenden Berliner Leistung gegen Mailand, oder worauf basiert jetzt diese Aussage?
Tatsächlich muss ich sagen, ich sehe jetzt nicht so einen krassen Vorteil Berlin. Also so sollte das jetzt nicht rüberkommen, dass ich nicht würdigen würde, was die Bayern auch in den letzten Wochen tatsächlich abgerissen haben und wie die tatsächlich ja doch nach einem sehr durchwachsenen und schwierigen Start, und man hat, also ich will nicht sagen, die schon abgeschrieben, das nicht, aber der hat da doch ziemlich draufgehauen. Das ist schon sehr beachtlich, wie die sich wieder zurückgekämpft haben. Und klar, Lucic scheint wirklich der Faktor zu sein in dem Münchner Spiel, der die halt wieder auf die Erfolgsspur gebracht hat. Aber also der Anlass ist klar, Berlin hat einen guten Lauf. Ich glaube schon, dass sie Selbstvertrauen jetzt geholt haben aus den letzten zwei Spielen. Und das, was ich meinte, so ein bisschen ist vielleicht auch der Heimvorteil dann nicht ganz von der Hand zu weisen. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das ausschlaggebend ist. Aber ja, also beide Teams sind gerade doch durchaus attraktiv anzuschauen und ja, haben einen guten Lauf.
Ja. Münchner ohne Hilliard, das wird eine Zeit dauern. Ja. Das ist natürlich dann schon ein herber Schlag für die Münchner, aber ihre gute Defensive hat es zumindest jetzt in der Euroleague. Zumindest gibt es nicht das Wort, zumindest in der Euroleague richten können. Insofern defensiv ausgerichtet, die Münchner.
Ja, es ist halt spannend, dann doch diese unterschiedlichen was ist Mehrzahl von Tempo-Tempi zu sehen. Also ja, also das Team wird sich durchsetzen, das halt da einfach ja, also seinen Stil durchbringen kann. Und die Münchner haben das ja in der Vergangenheit durchaus doch sehr bravourös immer wieder gemacht. Also, und die Berliner haben ja da schon oft genug zu kämpfen gehabt, weiter schnell zu spielen, und leben dann davon, dass sie Läufe haben, während München eigentlich so konstant, wenn sie halt erfolgreich spielen, konstant 40 Minuten so ihren Stil runterspielen, auch mal 10 hinten sein können und trotzdem wieder rankommen und das Spiel dann entscheiden. Also das ist schon sehr spannend zu sehen, einfach wie unterschiedlich die Systeme dann doch teils ausgelegt sind, aber dennoch zum Erfolg jeweils führen können.
Ja. Wo du gerade schon Tempi gesagt hast, wenn du Espresso bestellst und bestellst zwei, sagst du dann Espressi oder Espressos?
Nee, ich trinke gar keinen Espresso. Mein Americano finde ich einfacher, und da würde ich auch bei zwei Americanos bleiben. so richtig schlecht, so richtig eingedeutscht.
Was ich nicht verstehe, ist, dass beim Bäcker steht, da steht ja dann irgendwie Brot und, ne, und da steht bei Panini, steht eben Panini. Ja. Ist das jetzt schon die Mehrzahl, oder ist das ein Panini, ein Panino eigentlich, aber man schreibt immer Panini?
Du bist auf die uralte Menschheitsfrage gestoßen. Das ist
Ich glaube, da trennen sich ganze Familien wahrscheinlich. Ja.
Ich glaube, das ist die erste Stunde in jedem Philosophiestudium, wird das ausdiskutiert.
Das kann gut sein.
Also das ärgert mich jedes Mal, weil ich nicht weiß, soll ich jetzt, ich möchte drei Paninis oder drei Panini. Oder oh, komm, ein Panino.
Ganz, ganz flachen raus. Das heißt ja auch Trinkieri und nicht Trinkieri. Also,
ja, weil der coacht so viel für mehrere Trainer.
Es ja, gibt genau, ja, der gespaltene Persönlichkeit.
Ne, es heißt natürlich Panino, ja. Kearney, ja. In der Einzahl. Es ist ein Panino. Aber mhm. wenn man jetzt, also wenn man Leuten, die, glaube ich, da arbeiten, richtig auf den Sack gehen möchte, dann sagt man Panino. Dann, wenn man sich richtig unbeliebt machen möchte, dann sagt man, gib mir bitte ein Panino. Entschuldigen Sie bitte, es heißt ein Panino. Und wenn man einfach jemand ist, der halt schnell einkaufen möchte und niemandem auf den Sack gehen, dann sagt man, gib mir ein Panini, gib her.
Gib mir zwei Panini, aber bitte in jede Tüte ein Panino.
Oh ja.
Also ich brauche zwei Tüten mit jeweils einem Panino.
Ja, jetzt hast du dich ultimativ unbeliebt gemacht und auch noch umwelttechnisch
ja, ein bisschen. Ja, auch noch eine Umweltsau. Ja. Pascal, was kriegen wir denn von dir zu Weihnachten? Was schenkst du Basti, was schenkst du mir, was schenkst du Alex Frisch, deinem Kommentator am Sonntag?
Puh, also Alex bringt einen Kaffee mit, jetzt mit Ansage. Mhm. Das mache ich gerne mal so, ich schlendere da ja gerne vorher, gibt es ja so viele Einkaufsläden da die, in der Umgebung. Die hatten sogar Sonntag auf, also ich war ganz überrascht.
Daneben an ist so eine große Mall, ne?
Diese aber große Mall und so, ja. Ja. Ja, ihr seid ja nicht da oder kommt ihr vorbei? Kommt doch vorbei, dann
bringe ich euch auch was mit. Ich bin tatsächlich am Sonntag in Berlin, aber ich bin nicht in der Halle. Ich durfte nicht, komm nicht rein.
Nee, wir dürfen, ja, wenn wir da nicht arbeiten, dürfen wir nicht hin.
Ja. Das ist also so. Die Auflagen sind super hart. Ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft, meinen Sohn mitzubringen jetzt dieses
Jahr. Ach komm.
Also jetzt gestern, der wollte unbedingt auch mal wieder in die Halle. Der ist heiß auf Live-Basketball-Spiele, aber das war nicht machbar leider.
Ja, das ist leider sehr ärgerlich, ja. Das heißt, du könntest nach dem Spiel noch zum Auftritt gehen von Basti. Denn Basti tritt abends auf.
Hervorragend. Wo ist das? In der Nähe?
Es wird nicht mehr hinhauen. Das ist tatsächlich in Friedrichshain.
Also ja. In der Nähe von der Mercedes-Benz Arena.
Das ist ums Eck.
Ja, es wird zeitlich. Ja, ich bin, muss dann auch.
Das Spiel
ich,
ist
ich, meine Verbindung wird dann auch schlecht. Pardon, Donne.
Also schön Stand-up und so offene Bühne, oder wie
sich das ja. Open
Mic. So,
ja. Es ist keine, Mike, es ist ja. Nicht keine offene Bühne, aber es ist Stand-up, ja.
Aber
wenn die Show Pascal, stattfindet, Basti, das kann man ja jetzt noch gar nicht sagen, ob das alles stattfinden wird noch diese Woche.
Also, ja, das stimmt.
Aber Basti gehört zu den Künstlern, Pascal, die keine Werbung machen für ihre Show, die sich weigern zu sagen, wo sie auftreten. Gib dir das mal.
Ja, wenn ich, ja, wenn ich, also ich irgendwann mal gut bin, dann sage ich euch Bescheid, okay? Aber das dauert noch so ein paar Jahre.
Mach das gerne,
ich habe dich schon gesehen und du bist gut. Insofern mach Werbung. Wir gucken einfach. Ich werde gleich noch googeln. Open Mic Veranstaltung in Friedrichshain am Sonntag und das kommt dann mit in die Podcast-Beschreibung. Da kannst du gar nichts gegen machen.
Ich bin erstmal am Samstag. Ich bin erstmal am Samstag in Berlin bei Joe List, das ist einer der besten Comedians auf der Welt, der in Berlin eine Show spielt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich da hinfahre.
Ah, okay. Ja, aber von den Guten was abschauen. Hat Pascal früher auch gemacht, oder?
Ja, ständig, klar. Also muss man. Kann man sich ver. Was soll ich sagen?
Bei wem hast du denn was abgeschaut? Kann
man sich ein bisschen was rausziehen. Bin ja in der Zeit groß geworden, so Isaiah Thomas und Pistons und so. Den fand ich immer ganz attraktiv anzuschauen. Klein und doch irgendwie schnell und dominant und irgendwie, glaube ich, habe ich versucht.
Aber als General Manager eine Vollkatastrophe.
Ja, auch, glaube ich, menschlich so. Aber wobei, man weiß ja auch nie, was dann die Medien draus machen, aber das. Was so rüberkam, ja, scheint auch nicht so ganz leicht zu sein. Ich glaub,
der hat die Knicks 30 Jahre zurückgeworfen in ihrer Entwicklung. Ja. Gut, dann haben wir das auch abgehandelt. Pascal, wir wollen natürlich nicht, dass PricewaterhouseCoopers, dein Arbeitgeber,
ja.
Wie nennt ihr das intern? PwC oder wie?
Nee, man darf PwC sagen.
Man darf PwC sagen.
Ja.
Aber also, nicht das P vergessen.
Und schreibt man das am Ende mit einem O oder mit einem I? Macht man da PwC oder PwC?
Kommt je nach Stimmung bei uns auch an, ja. Das auch mal zum Zoo ausartet, aber nein, das ist schon ein sehr angenehmer Arbeitgeber, muss ich tatsächlich sagen.
Ja.
Also man kann ja also von Wirtschaftsunternehmen auch viel natürlich halten, das ist mir durchaus bewusst, aber die haben schon, die machen das schon angenehm für ihre Mitarbeitenden. Siehst du, ich gender auch schon richtig, also insofern, das ist schon, das ist schon ganz krass.
Das Gendern ist richtig im Alltag bei dir angekommen?
Ja, ich arbeite ja da in der Kommunikationsabteilung, insofern, also wenn ich darauf achten möchte und wenn ich alles, was Firmenbezug hat, dann tue ich das auch, klar, ist das ein Teil, also aber auch nachvollziehbar, ich finde das absolut, auch in Ordnung.
Also ja. Dauert zwar alles ein bisschen länger, aber du sagst MitarbeiterInnen, also du machst diese Zäsur oder sagst du Mitarbeiter und Mitarbeiterin?
Naja, also man kann von den Mitarbeitenden sprechen, also ja. Das ist ja dann also schön neutral quasi wiedergeben und also da gibt es so ein paar für uns, das gibt ja keine allgemeingültigen Regeln, wir haben halt für uns versucht so eine gewisse, also wir sprechen von den KollegInnen dann zum Beispiel, also da gendern wir das in dieser Form und sonst versuchen wir häufig die neutralen Begriffe eben zu verwenden und ja, haben so unsere internen Regeln quasi, die wir versuchen auch den Mitarbeitenden mit an die Hand zu geben.
Alles klar. Ja. Okay, darum würde ich dich länger aufhalten, damit die Volkswirtschaft und die Betriebswirtschaft weiter angekurbelt wird und mit deinen Marketing- und Vermarktungsideen vorangetrieben wird. Pascal, gute Zeit.
Sehr schön. Danke euch auch.
Ciao, ciao. Cheers. Für
den Anruf. Bis dann, mach's gut.
Tschüss. Ciao. So, das war Berlin gegen München. Wir könnten noch bei der Sattlerin anrufen, bei Annette. Die moderiert das Ganze. Und ich weiß nicht, ob wir Annette schon mal hatten als Überraschungsanruf.
Du bist doch nicht happy, oder? Dir ist der Podcast noch nicht lang genug.
Das ist mir jetzt egal. Wo stehen wir denn?
Bei exakt einer Stunde. Das wäre exakt die eine Stundenmarke. Das wäre also perfekter haben wir es noch nie getroffen als heute.
Ja, aber die Sattlerin hat neulich bei Instagram rausgehauen, dass sie so viel Stress hat. Und, okay. Und sie ist ja natürlich, also das ist eine der bezauberndsten Personen, die ich überhaupt kenne. Und wir haben sie echt noch nie in unserem Podcast gehabt. Das kann gar nicht sein, oder?
Ja, lass ihr noch ein bisschen mehr Stress machen, indem sie jetzt keine Zeit mehr hat für irgendwelche anderen Dinge, weil sie jetzt unseren Anruf beantworten muss.
Ah, aber sie ist die Moderatorin von Berlin gegen Bayern.
You do you, Kearney. Du bist hier der Chef. Ich bin, wie gesagt, ja, nur
ich
da.
Ich bin nicht der Chef. Ich rufe da jetzt mal an. Wer weiß. Die hört ja auch unseren Podcast. So. Mal gucken. Direkt die Moderatorin und den Experten vom Spitzenspiel. Oh, die ist im Stress, ne? Mittags. Das Kind muss Mittagsschlaf machen. Naja. Die denkt sich, was ruft der Kölner an? Hat der sich nicht mal auf dem Zaun? Okay, schade, Annette. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht ärgert sie sich jetzt. Oder sie ruft gleich zurück. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Denn wir haben ja noch gar nicht über die Weihnachtsgeschenke gesprochen, Basti. Ich habe doch letzte Woche versprochen, dass ich Weihnachtsgeschenke-Vorschläge mache aus dem Bereich Küchenequipment. Mm. Bist du darauf vorbereitet?
Nee, also ich bin mit dabei.
Aber du liebst ja Weihnachtsgeschenke, insofern. Hast du denn schon welche gekauft oder bist du jetzt heiß auf meine Tipps?
Ich habe schon welche gekauft.
Ach komm, ja. Verrätst du eins?
Nee, kann ich ja nicht.
Wieso?
Ja, weil die Leute hier möglicherweise zuhören, die bekommen.
Naja, du musst ja nicht sagen, wem du es schenkst.
Ja gut, aber ich meine, das kann man dann schon zuordnen. Also ich schaue schon, dass das zu dem Charakter der jeweiligen Person passt und nicht einfach random irgendein Scheiß ist. Hier, eine Ölwanne. War sehr teuer, gut damit umgehen.
Das heißt, du hast, also die Menschen, die du beschenkst, die hören auch diesen Podcast.
Unter Umständen.
Okay, also ich kann locker erzählen, was ich verschenke innerhalb der Familie, weil da hört niemand zu. Also meine Frau weiß nicht mal, was ich hier gerade mache. Ja, aber ich hätte drei Geschenke aus der Abteilung Küchengeräte. Ich habe sogar vier Geschenkmöglichkeiten und ich bin extra vom Teuren zum, also was etwas Teureres, etwas Günstiges und ein so ein Mittelding. Mhm. Jetzt darfst du aussuchen, womit fangen wir an.
Es ist wie so eine komische Sendung bei Vox oder sowas. Wir haben aus drei verschiedenen Preiskategorien ausgewählt. Ja. Okay, also, wir fangen mit dem Billigen an. Ich meine, okay. Mit dem redest du ja auch die ganze Zeit hier, mit dem.
Ja. Mit dem Billigen.
Ja, der.
Also, es ist ein Geschenk, es nennt sich Trüffelhobel. Und jetzt werden alle sagen, so ein Schwachsinn braucht doch kein Mensch. Wann habe ich schon mal einen Trüffel? Nein, der Gag dabei ist, dass man einen Trüffelhobel eben auch für andere Sachen nehmen
und
kann.
Und es ist auch eine vorzügliche Beleidigung. Edo Trüffelhobel.
Ja, genau. Also ein Trüffelhobel ist natürlich geeignet, um Trüffel zu schneiden. Der Gag ist, dass ein Trüffelhobel sehr, sehr fein den Trüffel oder was auch immer in Scheiben schneidet. Und wenn man einen Trüffelhobel für Knoblauch verwendet, das ist jetzt der Geheimtipp, der Küchenhack, dann bekommst du ganz feine Knoblauchscheiben und du musst nicht immer den Knoblauch so hacken. Das ist ja immer so, dann hackt man den und irgendwie quetscht man den dadurch diese Knoblauchquetsche und muss dann 3 Stunden das Ding sauber machen. Mit so einem Trüffelhobel kann man den Knoblauch ganz sanft, ganz dünn schneiden und ist perfekt dafür geil. Und natürlich auch andere Sachen. Also man kann auch Gurken damit ganz, oder Zwiebeln oder sowas. Also ich empfehle den Trüffelhobel. In der mittleren Preiskategorie empfehle ich als Geschenk im Wesentlichen für den Mann, muss ich dazu sagen, obwohl die Frau...
Ich habe Angst davor, was jetzt kommt.
Ja, die Eisenpfanne. Also eine Pfanne...
Hätte schlimmer sein können.
Ja, weil was macht man in der Eisenpfanne? Natürlich das Steak und die Bratkartoffeln. Du brauchst ja irgendwo eine Pfanne. Diese beschichteten Pfannen haben ja oft das Problem, dass das nicht so richtig... anbrennt. Es muss ja leicht anbrennen, damit diese ganzen
Krebs verursachen. Entstehen. Ja, es muss so eine leichte Schicht Krebs über dem Essen sein.
Also jedenfalls mit einer Eisenpfanne, die muss dann auch eingebrannt werden und so, aber da gelingen Bratkartoffeln schlicht und ergreifend besser und sie sind anders und sie sind perfekt. Und das kriegst du mit vielen, vielen anderen Pfannen nicht hin. Also eine Eisenpfanne ist ein nettes Add-on, um ein schönes Steak zu machen, um es dann anzubraten und danach vielleicht in den Ofen zu stellen zum Weitergaren. Aber Bratkartoffeln und Eisenpfanne, das ist im Grunde die Symbiose überhaupt.
Ich würde die Frage in den Raum stellen, wieso das mehr für Männer als für Frauen ist, aber auch gleichzeitig überspringen wollen.
Naja, also...
Ja, nee, ich will die Frage nur in den Raum stellen, aber auch gleichzeitig skippen.
Ja, also klar, es sind Steak und Bratkartoffeln, ist eher so ein Männeressen, ne?
Na, Frauen, weiß ich nicht.
Ja, ja, irgendwie hast recht. Heutzutage ist das wahrscheinlich nicht mehr so. Heutzutage, man kann auch Tofu darin anbraten in der Eisenpfanne. Kommen wir zum teureren Preissegment. Und das ist, wird viele jetzt enttäuschen, aber es ist die Grundausstattung. Du brauchst dieses Gerät in einer Küche. Es gibt auch überhaupt kein Vertun. Du brauchst einen Zauberstab. Nein, du brauchst diesen Zauberstab, diesen Pürierstab. Du machst einfach viel mehr Sachen unterschiedlicher Art, ob es irgendwelche Mayonnaisen sind, Soßen sind, klein gehackseltes Zeug, eine Suppe mal schnell, wenn du so einen Zauberstab hast. Das ist einfach so. Einfach kaufen und allein durch die Rezepte sich wühlen, die dem Ding beiliegen. Weltklasse. Kann man nichts falsch machen. Wer ihn immer noch nicht hat, der lässt ihn sich schenken. Und wer ihn hat, wird ihn sicherlich gerne verschenken. Trüffelhobel, Zauberstab, Eisenpfanne, meine 3 heißen Tipps für Weihnachten.
Haben wir so einen Jingle für das Segment am Ende?
Ja, ist mir gerade eingefallen. Ja, habe ich nicht. Was habe ich denn hier noch auf dem Launchpad? Ich habe hier noch den Quiz-Sound und natürlich Devotion. Was haben wir denn hier noch? Nee, das ist nur noch hier, was hier mal unser Hörer uns geschickt hat.
Eieieiei, wenn das der Xandi hört.
Ja, der Xandi kann es nicht hören. Oder den guten alten Stefan Koch habe ich noch.
Fuck Offense, play Defense.
Mhm. Und natürlich, oh, den haben wir ganz vergessen. Den haben wir ganz vergessen heute.
Er ist da.
Hey.
Leute, er ist da. Der Champion.
Ja, Tibor Pleiß spielt ja gegen die Bayern diese Woche.
Der Champion.
Ja, genau. Der kommt ja nach München. Ah, da bin ich in der Halle. Das ist gut, denn da freue ich mich auf Tibor. Das ist auch ein ganz, ganz angenehmer Zeitgenosse. So. Das war's schon, Basti. Du hast darauf hingewiesen, eine Stunde reicht dir.
Ja, wir können auch noch eine Stunde machen. Ich weiß halt nicht genau, mit was wir das befüllen sollen.
Also, wir können wieder über Schach reden, aber heute ist Ruhetag.
Genau. Und? Ja, Jan Nepomniachtchi muss jetzt eigentlich fast mit den... er hat jetzt das nächste Spiel wieder weiß, aber er muss eigentlich mit Schwarz fast auch ein Spiel gewinnen, was gegen Magnus Kaiser so gut wie unmöglich ist.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum hat für den Schach... Freund, für die Schachfreundin unter unseren Hörerinnen. Warum hat Jan immer mit Weiß die gleiche Eröffnung gespielt?
Naja, weil das halt Teil seiner Preparation ist. Ich meine, es kann gut sein, dass er jetzt was anderes spielt mit Weiß. Das Problem ist halt, sobald du dich gegen Magnus Carlsen in deinem eigenen Opening nicht hundertprozentig auskennst, also wenn du es nicht bis Zug 40 kennst, dann kannst du dir sicher sein, dass Magnus Carlsen besser ist. Also der... Ja. weil der über, also jetzt zum Beispiel in diesem ewigen Spiel, das längste Spiel bei der, in der Geschichte der Schach-WM, hat Magnus Carlsen Opening gespielt. Wie hieß das übrigens? Ich habe gesagt, das frage ich heute ab.
Das habe ich mir aufgeschrieben, aha, aber ich weiß es nicht mehr.
Also da hat Magnus Carlsen Opening gespielt, das auf dem Level noch nie so gespielt wurde. Und das ist klassisch Magnus Carlsen, dass er im Prinzip irgendwelchen, in Anführungszeichen, random Bullshit spielt zu Beginn eines Spiels und einfach damit rechnet, dass du dich nicht auskennst darin als Gegner, mhm, und dann darauf setzt, dass er einfach der bessere Spieler ist, was seine Intuition angeht. Und das ist auch oft der Fall.
Ja, Pseudo-Katalan. Genau,
Pseudo-Katalan.
Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Montag. Nicht vergessen, Euroleague unter der Woche und am Sonntag das Spitzenspiel in der Easy Credit BBL zwischen Berlin und München. Yes. Bis dahin, gute Zeit.
Real Madrid. We treat people here with complete respect. This is Germany.